Es ist schön, dass Sie sich entschieden haben, sich jetzt etwas Gutes zu tun.
Aranka Radio.
Aranka.
Aranka Radio.
Aranka Radio.
Aranka Radio.
Oder?
Ja, super.
Und damit herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe der Aranka Radio-Sendung. Diesmal sogar mit neuem Jingle. Oder diesmal mit Jingle, könnte man auch sagen. Wir beschäftigen uns dieses Mal mit einem Thema, das schon eine Weile in unserem Themenpool rumschwirrt und das wir ganz lange dann doch nicht angegangen sind. Und ich glaube, das ist auch kein Wunder, weil das ein Thema ist, das sich nicht unbedingt aufdrängt oder das auch nicht aktuell ist und einigen vielleicht sogar absurd erscheint. Aber uns erscheint es eben dennoch relevant und relevant eben eher durch seine Abwesenheit als durch seine Anwesenheit. Und um es weniger kryptisch zu formulieren, es geht um den Zusammenhang von Kunst und Politik. Also in dieser Sendung wollen wir im Prinzip die Frage stellen, welche Rolle spielt Kunst für die politische Praxis? Welche Rolle kann sie, soll sie, darf sie spielen? Und andersrum aber auch, welche Rolle spielt Politik für die Kunst? Dafür haben wir wie immer Gäste eingeladen, die sich an diesen Schnittstellen bewegen von Kunst und Politik. Und zwar genauer aus dem Bereich der Literatur und dem Bereich des Designs, was auch immer das ist, werden wir gleich noch genauer besprechen. Und die Gäste stellen wir vor, nachdem wir ein kleines Stück gehört haben, nämlich welches We'll Handle This. We'll handle this von DJ Fencing Pants und wir handeln das jetzt hier hoffentlich auch, diese große Frage nach dem Zusammenhang von Kunst und Politik in der Aranka-Sendung. Um nochmal zu sagen, wer hier überhaupt am Mikro steht, bin Judith und Nate moderiert mit.
Hallo.
Und an der Technik haben wir Sina.
Genau, und zu uns ins Studio eingeladen haben wir uns zwei Gäste. Einmal den Herrn Jörg Sundermeier. Irgendwann merke ich es mir. Entschuldigung. Seines Zeichen Verleger des Verbrecherverlages, und den Herrn Philipp Wicks. Wir haben uns jetzt auf den Begriff politischer Gestalter geeinigt. Warum das so schwierig war und wie es dazu kam, erklären wir dann später noch. Vorher, bevor wir zu diesen Gästen kommen, haben wir nochmal unsere eigenen Genossinnen gefragt, was die denn eigentlich von dem Verhältnis von Kunst und Politik halten. Unsere eigenen Genossinnen sind in dem Fall die Leute der Gruppe Fels. Aranka ist ja auch ein Teil der Gruppe Fels. Wir haben also eine kleine interne Befragung gemacht und gefragt, ob Kunst für die jeweiligen politischen Praxen denn eine Rolle spielt, und dabei sehr unterschiedliche Antworten gehört.
Keine Ahnung, für mich persönlich nicht.
Im Moment nicht, hat früher eine Rolle gespielt, als die Aranka sich noch mehr im Bereich der Kunst bewegt hat.
Kannst du sagen, warum das nicht mehr so ist?
Wir konnten es einfach nicht nachhalten. Ich bin selber jemand, bei dem im Leben Kunst eine ganz geringe Rolle sonst spielt. Das war bei den anderen, die dann dabei waren, auch so. Und dann hat sich das verloren.
Nee, eigentlich nicht. Aber andersrum spielt sozusagen Politik irgendwie eine Rolle bei dem, was man so künstlerisch macht. Also bei mir ist das so, dass ich mich immer auch daran irgendwie orientiere oder da Inspirationen hernehme oder sowas. Auch Sachen verarbeite in anderer Form oder sowas. Aber es ist eine gute Frage, weil es ist merkwürdig so in eine Richtung.
Seit neuestem Jahr. Also ich bin gerade in so einem Videoprojekt. Wir wollen irgendwie so kleine Clips sozusagen machen, mit denen wir so ein bisschen den rassistischen Diskurs in Berlin so ein bisschen verschieben wollen und eben so dadurch die Bedingungen für die Geflüchtetenkämpfe, die gerade sind, ein bisschen besser machen. Mir macht das total viel Spaß und ich finde diese Treffen viel angenehmer als so Standard-Polit-Treffen, weil man irgendwie, dadurch, dass man sozusagen so ein bisschen künstlerisch da rangeht, ja, irgendwie schwer zu sagen, aber es hat nicht so dieses bürohafte, man labert sich zu, sondern ja, es werden auch andere kreative Bereiche des Gehirns aktiv und das tut sehr gut.
Also ich kann oft ziemlich wenig damit anfangen, wenn Leute so kreative Sachen machen. Also ich finde es irgendwie gut und bestaune das, aber mir selbst fällt dazu ganz wenig ein.
Findest du, es geht der Politik was verloren, oder glaubst du, Kunst könnte was leisten für Politik?
Ich bin mir nicht sicher, da habe ich mir Schwierigkeiten zu sehen, was Kunst leistet, aber ich glaube, es erweitert das Spektrum von Leuten, die an Politik interessiert sind, und das finde ich wichtig.
Also weil es den Leuten wahrscheinlich, die sich nicht aus so einer theoretischen Perspektive Sachen nähern, so den Einstieg erleichtert und es einfacher macht, für die den Zugang zu finden?
Also ich halte Kunst als Methode, um Erkenntnis zu produzieren, für nicht wirklich geeignet. Von daher macht es, glaube ich, keinen Sinn, wenn man in einer Position ist, wo man Probleme halt wirklich lösen muss. Ich glaube, es macht schon Sinn, wenn man in einer Position ist, um halt bestimmte, spielerischen Umgang mit bestimmten etablierten Politikformen oder auch bestimmte Sachen anzukreiden.
Bei mir ist das im Empfinden eigentlich so, dass in der Kunst irgendwie ganz andere Regeln gelten und auch gelten sollen als in der Politik, weil man, wenn man als Gruppe zum Beispiel irgendwie zusammensitzt und sich denkt, was machen wir jetzt und wo ist es sinnvoll, irgendwie was zu machen, dann ist das immer eine sehr nüchterne und eine sehr auch humorlose Sache und sowas. Und man kann sich zum Beispiel in allerseltensten Fällen auf irgendwelche Slogans oder Themen einigen, die was Witziges haben oder so in einer großen Gruppe. Und bei Kunst ist es irgendwie anders. Da ist ganz viel erlaubt, viel mehr als im Plenum erlaubt ist, zu sagen, zu machen oder sowas. Und das ist wichtig als so eine andere Sphäre, um nicht immer nur, so ganz ernste Sachen zu machen oder auch mal mit Zynismus und solchen Sachen arbeiten zu können.
Also die Frage ist, spielt Kunst für deine politische Praxis eine Rolle?
Hä?
Das also sagen Mitglieder der Gruppe Fels über den Zusammenhang von Kunst und Politik. Das sind ja sehr unterschiedliche Stimmen. Also es geht von, ich kann überhaupt nichts damit anfangen, bis hin zu, ja, es spielt eine Rolle, in welcher Form dann auch immer. Jörg, wie ist das für dich? Du bist Verleger des linken Verbrecherverlages. Kannst du die Bereiche überhaupt trennen?
Nee, es fällt mir auch ehrlich gesagt schwer, dass so eine gewisse Hierarchisierung da stattfindet. In dem Sinne, dass Kunst entweder sozusagen ganz vom Politischen geschieden wird und damit so ein Sekundärding ist. Und das Zweite, was mich sehr irritiert hat, ist, Kunst ist nicht so ernst. Ich glaube, Kunst ist für viele, gerade Künstlerinnen und Künstler, durchaus todernst. Und das ist ein ganz existenzielles Ding. Und deswegen finde ich das sehr merkwürdig. Und ich glaube, hier wird so ein bisschen vermischt. Und das kam ja eben gerade auch, also die Worte kamen ja beide vor, wurden aber für identisch gehalten, nämlich Kunst und kreativ. Kreativ ist aber auch, wenn man nach einer Strickanleitung nachstrickt oder wenn man Cupcakes backt oder wenn man seine Gitarre selbst baut oder sonst was, das ist durchaus eine kreative Leistung, das ist aber nicht identisch mit Kunst.
Kannst du, vielleicht machen wir das auch gleich mal am Anfang, damit wir überhaupt wissen, worüber wir reden. Wie würdest du denn Kunst definieren und vielleicht auch konkreter für dich, was bedeutet für dich? Die Frage kommt später. Was bedeutet Kunst für dich?
Also das ist jetzt die erste Frage.
Das ist die erste Frage.
Für mich bedeutet Kunst eine Form, menschliches Dasein, und darin ist inbegriffen, menschliches Miteinander ausdrücken zu können, und zwar genau in dem Bereich, wo der klassische, positivistische, naturwissenschaftliche Zugang aufhört. Also genau da beim 7. Paragraphen vom Tractatus Logico Philosophicus von Wittgenstein eben, worüber man nicht reden kann, darüber muss man schweigen. Gegen diese Wand ist ja nicht nur Wittgenstein am Ende selbst, sondern läuft die ganze Zeit die Kunst an. Das ist das, was die Kunst interessiert.
Und wenn man das jetzt auf das, was du tust, überträgt, was bedeutet dann für dich ein linkes Buch, also Buch eben als Kunstprodukt und das auf links?
Ich weiß nicht, ob es ein linkes Buch gibt, das wirklich ein großes Kunstwerk ist. Vielleicht bei Brecht oder Marie-Louise Fleißer, aber selbst da nur mit Abstrichen, weil was die alle nicht haben, was ja auch eben in den Beiträgen so toll gefunden wurde, was aber gar nicht mal so toll ist, die haben ja keine Disziplin im Sinne von Parteidisziplin. Die haben andere Disziplinen, Vorgaben, an die sie sich viel eiserner vielleicht sogar halten, dann eben die als Parteifragen oder Plenarfragen oder Fragen der Political Correctness oder so. Man kann es ex negativo sicherlich formulieren. Es gibt aber vor allen Dingen eine linke Lesart von Kunst. Und es ist sehr traurig, dass im Grunde seit den 50er, 60er Jahren auf beiden Seiten der Mauer im deutschsprachigen Raum diese Lesart ziemlich verloren gegangen ist. Und stattdessen ist plötzlich so etwas naives, parteipolitisches Zweckgebundenes gibt. Also was eben auch jemand gesagt hat, ich finde Kunst ganz super, damit können wir mehr Leute für die Politik erreichen. Das ist super. Das ist so wie, ich gehe Kanu fahren, damit ich die Nautiker auch für die Politik interessiere. Das ist totaler Wahnsinn.
Wahnsinn ist ein hartes Wort. Linke Lesart von Kunst, hast du jetzt gerade gesagt, könnte es geben. Bedeutet das auch, dass es eigentlich sowas wie linke Inhalte oder linke Form von Literatur eigentlich nicht gibt, sondern dass es eigentlich vor allem um die Rezeption geht?
Genau, ich würde sagen, von der Rezeption her kann man Kunst links lesen, links verstehen. Und viele Künstlerinnen und Künstler haben sich sicherlich auch als Linke begriffen und hatten selber diese Lesarten auch im Kopf, haben zum Teil versucht, die zu bedienen. Das Interessante ist, immer wenn man es ernst meint, dann schießt die Kunst darüber hinaus. Das Problem der Kunst ist nämlich anders als bei politischen Texten beispielsweise, dass man am Ende die Wirkung gar nicht beherrscht. Das Kunstwerk ist immer dummer als sein Schöpfer oder seine Schöpferin, immer klüger als sein Schöpfer oder seine Schöpferin. Das ist ein Problem, weil eben da mehr drin ist, weil zum Teil auch Sachen intuitiv gemacht werden, die dann im Kunstwerk plötzlich eine Wirkung entfallen, die den Leuten, die das Kunstwerk geschaffen haben, gar nicht so sehr bewusst war. Nehmen wir aber als Beispiel, was Kunst kann. Bis heute ist die Linke fast verblödet über den Spanischen Bürgerkrieg 36 bis 39. Es gibt so viele verschiedene Versionen, ganz viele erzählen die alte DDR-Version noch. Da sind lauter tolle deutsche Kommunisten hingekommen, die haben den armen Spaniern, die nicht lesen konnten, geholfen. Dann sind die Nazis gekommen und haben alles weggemacht. Das ist eine ziemlich dumme Interpretation, obwohl da durchaus Fakten drin sind. Aber man müsste zum Beispiel darüber reden, dass die ganzen spanischen Anarchisten gleichzeitig von unter anderem deutschen Kommunisten, aber nicht nur deutschen Kommunisten, ebenfalls attackiert wurden. Also sozusagen eine innerlinke Spaltung während dieses Krieges stattfand, etc. pp. Und es wird komischerweise als eine Helden-Heroen- und Siegesgeschichte erzählt, obwohl ja dieser Krieg verloren war. Keiner bezweifelt, dass dieser Krieg verloren war. Aber alle erzählen das als Heldengeschichte. Wenn du dir dann anguckst, das Bild, das wirklich fast alle kennen, Guernica von Picasso erzählt ein völlig anderes Bild. Und alle möglichen Menschen auf der Welt wissen überhaupt, dass es Guernica gibt, obwohl niemand diesen Ort eigentlich kennt und ganz wenige Leute, außerhalb der Leute, die in Guernica und Umgebung leben, diesen Ort jemals aufgesucht haben. Und das hat damit zu tun, dass dieses Bild so enorm intensiv ist, unglaublich appellativ ist, auch sehr an die Affekte natürlich damit geht, und damit aber gleichzeitig auch was Überzeitliches hat. Es erzählt viel aus dem Spanischen Weltkrieg, es erzählt viel über Krieg, es erzählt viel über Opfer, es erzählt viel darüber, dass diese Heroengeschichte des Krieges vielleicht auch eine falsche Erzählung ist, bei aller Notwendigkeit zu kämpfen.
Kommen wir nochmal dann ganz kurz, bevor wir uns gleich auch Philipp zuwenden, nochmal auf deine Kernarbeit, nämlich du wählst Literatur aus, die du in deinem Verlag verlegt haben willst. Wie wählst du die dann aus, wenn du eigentlich sagst, sowas wie linke Literatur gibt es nicht? Was sind deine Kriterien da?
Naja, also ich bin nicht allein, wir sind mehrere. Und das ist so, das wird dann manchmal schon diskutiert, das sind Geschmacksfragen, das sind sicherlich auch, dann gibt es eine gewisse Tradition linker Lesarten, auf die man sich auch bezieht und sei es nur, indem man mit ihr bricht. Und
kannst du ein Beispiel nennen?
Es gibt so eine Idee, da gibt es einen ganz schönen Text von Ronald M. Tschernikow, der dann eine ganze Reihe von Gedichtinterpretationen geschrieben hat, weil nämlich am Anfang sich die Zeitung, ich glaube, es war schon der Freitag, nee, Quatsch, das war die Deutsche Volkszeitung, der Vorgänger des Freitags, die haben sich an ihn gewandt und haben gesagt, Ronald, du machst so schöne Gedichte, wir brauchen unbedingt ein Gedicht gegen Mietwucher. Und dann hat er ihnen erklärt, anhand von Interpretationen von vorhandenen Gedichten, warum es nicht geht. Warum man nicht einfach sich hinsetzen kann und sagen kann, Mietwucher ist scheiße, Kapitalisten, die ich beiße oder sowas. Und dann ist es fertig. Und das ist auch keine große Kunst. Das ist eben Parole, das ist Quark. Und er erklärt eben ganz gut, wie wirkliche Lyrik dann funktioniert, funktionieren muss und was das Irritierende, Erregende und auch in dem Falle wichtig Uneindeutige dabei ist. Es hat eben nicht nur eine Stoßrichtung, es hat nicht nur eine Aussage. Wenn du sagst, Mietwucher ist scheiße, hast du ja schon gesagt, was du sagen willst. Dafür brauchst du kein Gedicht. Gedicht ist eine Sonderform.
Gedicht ist eine Sonderform. Wir reden gleich weiter über den Zusammenhang von Kunst und Politik, was kann und so weiter. Nachdem wir gehört haben, was haben wir gehört?
Chanda Kruschma mit Fratzen.
Was willst du bei mir? Er ist ein Mensch im All. Du bist jung und du bist schön. Das
Nachdem wir jetzt also aus der Literatur kamen, wenden wir uns jetzt dem Design zu. Und damit sind wir bei dir, Philipp. Wir hatten dich ja vorhin schon kurz als politischen Gestalter vorgestellt. Das klingt schon nach einer sehr engen Verbindung von Kunst und Politik. Vielleicht kannst du erstmal kurz sagen, was genau du machst und im Anschluss oder verbunden damit vielleicht auch gleich, was für dich das Politische in deiner Tätigkeit als Gestalter ist.
Naja, da gibt es auf jeden Fall eine ganze Menge Querverbindungen und ich glaube, das funktioniert auf ganz vielen Ebenen. Es fängt schon ein bisschen an, knifflig zu werden. Wir haben uns jetzt auf politischer Gestalter geeinigt und bei den Begrifflichkeiten, weiß nicht, in so linken Zusammenhängen würden jetzt wahrscheinlich die meisten Leute sagen, ich bin Layouter. Und das ist auch ein wichtiger Bestandteil von meiner Arbeit und so weiter, aber es geht natürlich darüber hinaus irgendwie. Im Studium hieß das dann Kommunikationsdesign und dann irgendwann ist das visuelle Kommunikation geworden. Also in diesem Diskurs verschieben sich die Begrifflichkeiten auch permanent. Und ich kann, glaube ich, mit so einem Begriff wie visueller Kommunikation oder so ansatzweise irgendwie auf jeden Fall mehr anfangen als Layouter oder sowas in der Richtung. Weil natürlich mich Layout und Grafikdesign und so weiter interessiert. Das finde ich schön, das finde ich spannend, aber irgendwie finde ich es auch ein bisschen langweilig, sich nur darüber unterhalten. Und der Punkt, an dem meine Arbeit tatsächlich irgendwie, finde ich, interessant wird für mich, ist es dann, wenn es um Bildpolitik geht und wenn es darum geht, mit Bildern auf eine andere Art und Weise zu arbeiten, mit Bildern Affekte zu erzeugen und in diesem sich ja in diesem Feld zu bewegen und über Bilder, die einfach anders, komplett anders funktionieren als Texte zum Beispiel, darüber Politik in meinem Sinne oder auch im Sinne meiner Genossinnen und Genossen zu betreiben. Also das würde ich erstmal grundsätzlich sagen, ist so der Anspruch. Und politisch daran ist natürlich unheimlich viel. Zuallererst sind erstmal schon allein die Produktionsbedingungen irgendwie politisch, weil ich irgendwie als mehr oder minder prekäre oder phasenweise prekäre Ich-AG unterwegs bin. Und das steht natürlich in einem größeren politischen Kontext. Insofern bin ich, was die Produktionsbedingungen angeht, natürlich immer damit konfrontiert. Und auf der anderen Seite glaube ich schon an eine enge Verbindung oder ich weiß gar nicht mehr, ob man das so gegeneinander halten kann. Also mit Sicherheit gibt es da eine große Schnittmenge oder sehr fließende Übergänge von meinem Begriff zwischen Kunst und Politik. Und ja, irgendwie kann ich auch nicht so richtig als das zusammenzudenken. Also es gehört für mich irgendwie auch ein Stück weit zusammen.
Du würdest also die Trennung auch nicht machen. Es gibt den. Du könntest schon sagen, du kommst quasi aus der Kunst zur Politik.
Ja, ich meine, es gibt eine Trennung in dem Sinne, was Jörg gerade gesagt hat, würde ich schon sagen, dass es natürlich irgendwie unterschiedliche Felder sind oder so, aber die sich in einem Maße idealerweise für meine Begriffe bedingen und ineinander greifen, dass diese trennscharfe Trennung einfach nicht mehr für meine Begriffe funktioniert. So. Und genau.
Okay, wir haben auch noch ein klassisches Beispiel, wo wir ein kleines Feature vorher aufgenommen haben, zum Theater der Unterdrückten. Genau, da geht es ja vor allem um diese Verbindung zwischen Kunst und Politik, wie das aussehen könnte auf der Ebene der Performance oder der Theaterkunst. Und dazu haben wir einen kleinen O-Ton vorproduziert. Boing. Boing.
Boing. Boing. Ich belausche die Probe einer kleinen, selbstorganisierten Berliner Theatergruppe. Nach einer spielerischen Aufwärmphase schieben die 7 Mitglieder Tische und Stühle herum, um den Innenraum einer Straßenbahn nachzuahmen. Ein Mitglied der Gruppe berichtet von einem Erlebnis, das er auf dem Weg zur Probe hatte.
There's the people who was a person. Reacting on this person who came in and sit here.
Er beschreibt so genau wie möglich, was er gesehen hat. Die anderen Mitglieder positionieren sich seinen Erzählungen folgend im Raum. Gemeinsam versucht die Gruppe, das Erlebnis so treffend wie möglich nachzuspielen.
Bonjour, bonjour.
Es geht dabei um einen Mann, der pöbelnd in die Bahn einsteigt, lauthals auf sich aufmerksam macht und schließlich eine Frau, die ebenfalls in der Bahn sitzt, bedrängt und auch beschimpft.
Hat dir deine Oma nicht erlaubt, mit anderen Menschen zu reden? Ich tue doch keinem was. Miststück.
4 weitere Fahrgäste kriegen die Situation mit, reagieren aber nicht darauf. Nur ein Fahrgast versucht, mit dem Mann zu reden und die Situation zu entschärfen.
Ich bin dann aufgestanden und habe mich neben ihn gestellt und habe gesagt, was soll das? Und dann nächste Station steigst du aus. Und okay. Dann habe ich mich hier hingesetzt und habe so rübergegeben.
Aber du bist erst aufgestanden?
Ich bin erst aufgestanden und habe so versucht, die Aufmerksamkeit aufzukriegen. Aber es war schon...
Okay.
Die Schauspielerinnen wechseln anschließend mehrfach die Rollen, variieren die Szene so, dass sie dem Erlebten möglichst nahe kommen.
Bonjour, ça va? Reden Sie kein Deutsch? Können Sie Französisch, Italienisch?
Dann überlegen die sieben Schauspielerinnen, was die einzelnen Charaktere in der Szene gedacht und empfunden haben könnten. Sie inszenieren einen möglichen alternativen Ausgang der Szene.
Ich muss hier raus jetzt. Also.
Alles klar, ja.
Aber ich glaube, da irgendwie ist es ein bisschen schräg, was du da erzählst. So.
Das Nachstellen von Unterdrückungserfahrungen ist ein regulärer Bestandteil der Theatergruppe, bei der ich heute zu Gast bin. Einige dieser Szenen werden von der Gruppe auch einstudiert und vorgeführt, aber unsichtbar. Denn die selbstorganisierte Theatergruppe praktiziert das sogenannte unsichtbare Theater. Das unsichtbare Theater ist eine Variante des von Augusto Boal entwickelten Theaters der Unterdrückten. Bei dem unsichtbaren Theater führen Schauspielerinnen eine eingeübte Szene im öffentlichen Raum auf. Meistens werden in diesen Szenen Unterdrückungserfahrungen inszeniert, die die Schauspielerinnen selbst erlebt oder mitbekommen haben. Dabei soll es für unbeteiligte Personen, die zufällig Zeuginnen dieser Szene werden, unerkannt bleiben, dass es sich hierbei um eine Aufführung handelt. Mit Marka, einer Teilnehmerin der Theatergruppe, unterhalte ich mich über den Zweck, den sie mit diesen Inszenierungen verbindet.
Also die Menschen sollen denken, es handelt sich hier um die Realität. Und wir provozieren so zum Denken, zum Reden, zum Diskutieren und zum Handeln. Und ein Ziel ist es, wie auch bei allen Theater, bei allen Formen des Theater der Unterdrückten, dass diese Aufteilung zwischen Publikum und Aufführenden sich auflöst. Es gibt dann ja keine Menschen, die nicht auch aufführen. Sobald sich jemand irgendwie einschaltet, sobald jemand redet, sobald jemand diskutiert, sobald jemand handelt, ist das Teil dieser ganzen Handlung. Und dann verschwimmen eben die Grenzen zwischen Realität und Aufführung.
Marka ist schon lange in der alternativen Theaterszene aktiv. Anfangs beteiligte sie sich in Projekten, in denen kein explizit politischer Anspruch mit dem Theater verbunden wurde. Sie erzählt mir, dass sie erst mit dem Theater der Unterdrückten einen Weg gefunden hat, ihre politischen, künstlerischen und auch wissenschaftlichen Interessen und Ideen miteinander zu verbinden und auszudrücken. Mich interessiert in dem Gespräch mit ihr, inwiefern es ihr gelingt, gerade ihre politischen Interessen mit dem Theater zu verbinden und wie es dem unsichtbaren Theater aus ihrer Sicht gelingt, in gesellschaftliche Verhältnisse einzugreifen.
Die Frage beantwortet sich vielleicht nur dadurch, dass ich mir denke, dass ich irgendwie etwas verändern will und dass ich irgendwie nicht zufrieden bin mit dem Leben, wie es ist, und dass ich irgendwie hin zum schönen Leben will und dass ich dadurch das Theater der Unterdrückten eine Möglichkeit sehe. Also zum einen lässt sich Gesellschaft ja nicht von heute auf morgen verändern, aber Menschen lassen sich ja verändern. Und ich glaube, Menschen, die mitmachen bei unserer Gruppe oder auch dann mitmachen bei Aktionen, die in der Öffentlichkeit stattfinden, das heißt Menschen, die nicht unbedingt Teil der Gruppe sind, aber dann von uns involviert werden, die müssen dann über Dinge nachdenken und müssen über nachdenken, wie ist es eigentlich im Moment, wie sind die Verhältnisse und welche Verhältnisse will ich eigentlich?
Ich rede mit Marka über konkrete Erlebnisse mit dem unsichtbaren Theater, über Szenen, die sie auf öffentlichen Plätzen aufgeführt hat, und über die Reaktionen der Leute. Später kommen wir auf das Thema Kunst zu sprechen. Ich frage sie, ob sie in der Kunst generell ein gesellschaftsveränderndes Potenzial sieht.
Ich würde sagen, es gibt erstmal in der Kunst, gibt es unpolitische Kunst, es gibt Unterhaltung und es gibt Formen, die sich als gesellschaftskritisch oder subversiv verstehen. Allerdings glaube ich, dass selbst subversive oder gesellschaftskritische Kunst keinerlei Einfluss auf Gesellschaft hat. Und da komme ich zurück auf Auguste Boal, der eben diese Idee hatte, dass wenn Menschen etwas sehen, von dem sie wissen, dass es nicht real ist, oder indem sie nicht eingebunden sind, indem sie nicht Teil dessen sind, dass sie dann abstrahieren können. Sie können sagen, das ist auf der Bühne passiert, aber das entspricht nicht der Realität. Und genau mit der Form des Theater der Unterdrückten lässt sich eben dieser Widerspruch lösen. Die Menschen müssen Teil dessen sein, was sie sehen. Und beim unsichtbaren Theater wissen sie ja noch nicht mal, dass es eine Aufführung ist. Und auf der anderen Seite haben wir die Politik oder den Aktivismus, der sich oft von der Kunst distanziert, weil sie in der Kunst eben auch eine Frustration mit der Kunst haben. Die Kunst macht nur Kunst wegen der Kunst und nicht wegen der Message. Und oft ist die Message auch, die Kunst kann so gut vermarktet werden, dass selbst die politische Message in der Kunst dann ganz schnell wieder als Verkaufskriterium gilt. Und deswegen sehe ich die einzige Möglichkeit, wie sich Politik und Aktivismus und Kunst treffen können, in der Schnittstelle, die ich mit dem Theater der Unterdrückten fülle. Es gibt natürlich auch, ich kenne auch weitere Künstler, die das anders füllen. Und ich selber fülle das auch mit anderer Kunst auch anders. Aber ich glaube, dass es den Aktivismus bereichern kann und der Kunst den Spiegel vorhalten kann, dass sie zu keiner Gesellschaftsveränderung fähig ist, wenn sie sich nicht darauf einlässt. Ich habe mich gestern mit einer Freundin, die auch sich als wahrscheinlich linke Künstlerin versteht, darüber geredet, dass ich heute ein Interview gebe, das nach der linken Kunst fragt. Und sie meinte so, sie hat gelacht und meinte, das ist absoluter Schwachsinn. Und dann sagte ich, ja, das denke ich auch, so danach überhaupt zu fragen, klingt so, als müsste man das suchen und als gäbe es das nicht. Und dann meinte sie, nein, sie denkt jetzt, sie hat jetzt eher daran gedacht, dass Kunst ja überhaupt gar keinen politischen Anspruch haben kann. Aber wir kamen dann schnell darauf, dass sie unter Kunst im ersten Moment an irgendwelche verstaubten Bilder oder Marmorstatuen dachte. Ja. Weil, naja, wir diesen Begriff auch nicht unbedingt für uns benutzen.
Kunst.
Mhm. Wir sind, wobei ich kein Problem mit dem Begriff habe, solange im gleichen Atemzug das Wort Aktivismus fällt.
Ein Beitrag über das unsichtbare Theater bzw. das Theater der Unterdrückten war das hier in der Ranka-Sendung. Und wie ihr vermutlich gehört habt, geht es immer noch um den Zusammenhang von Kunst und Politik. In diesem Beitrag sind ja ganz viele Schlagworte oder Thesen drin, auf die wir gleich nochmal eingehen möchten. Vorher würde ich gerne nochmal an dich, Philipp, die Frage stellen. Du hast gesagt, Bildpolitik interessiert dich mittlerweile irgendwie am meisten. Vielleicht kannst du es mal konkret machen. Was bedeutet das, wenn du dich als politischen Designer, Gestalter begreifst? Worin findest du das in dem, was du machst?
Wo ich die Politik in dem, was ich mache, finde? Oder? Mhm. Ja, ich glaube, es ist eben eine Herangehensweise oder ein Ansatz. Also ich bin, glaube ich, auch total der Meinung, dass sowas wie die linke Kunst oder sowas, das irgendwo in die Sackgasse führt oder es dann irgendwie sehr schnell traditionelle Formen von Propaganda geht oder so und meine Arbeit letzten Endes auch irgendwie ein bisschen was anderes ist als Kunst oder ich würde mich jetzt auch nicht als Künstler begreifen, aber im Gegensatz zu klassischer Werbung zum Beispiel, was ja auch irgendwie so eine gewisse Schnittmenge mit dem, was ich tue, hat sehe ich das nochmal wesentlich stärker von der Kunst und künstlerischen Form inspiriert, was ich tue, als zum Beispiel klassische Werbung, die ich dann eher vielleicht im Bereich der Propaganda oder so ansiedeln würde, wenn man das so eintüten muss. Ja, ich glaube, es ist tatsächlich der Ansatz, wie mit Bildern umzugehen, eine Offenheit zu produzieren, mehr Fragen aufzuwerfen, als Antworten zu geben. Kapitalismus ist böse, drum tu B oder C oder A vielleicht auch oder so, sondern eher ja, im künstlerischen Sinne mit Bildern Fragen aufzuwerfen, Affekte rauszukitzeln, ja, damit zu spielen und eine experimentellere Praxis auf jeden Fall da irgendwie zu verfolgen. Das ist zumindest mein Ziel und der Anspruch und das klappt natürlich nicht immer oder auch manchmal nur ganz selten, aber manchmal passieren dann auch wirklich spannende Momente und oftmals sind es dann auch bei Plakaten oder sowas, die Plakate, die in Politgruppen die hitzigsten Debatten vorher ausgelöst haben, wo es dann heißt, nein, das können wir aus den Gründen nicht machen und dem Grund und dem Grund und dem Grund geht es nicht, und das waren letzten Endes dann die Plakate, die am allerbesten angekommen sind und alle sie ganz toll fanden, und ja, solche Momente sind das, wo man, glaube ich, ein Stück weit rein intervenieren kann in klassische Politikverständnisse und Politikideen von klassisch politisch interessierten Menschen.
Das kam jetzt schon mehrfach vor. Also das ist eher, wenn es um konkrete Aussagen geht, die Kunst sich gern zurückzieht und eher auf diese assoziativen Bereiche. Nein, schüttelst den Kopf? Sag ruhig was.
Nee, also ich finde das nochmal falsch. Also wie gesagt, ich meine jetzt nicht, und ich will das gar nicht schmähen, aber ich meine jetzt nicht alle Formen kreativen Handelns mit Kunst, sondern ich meine schon, dass dahinter auch ein gewisser Anspruch ist und vielleicht sogar ein gewisser existenzieller Druck. Das ist auf jeden Fall, und ich weiß, damit mache ich jetzt sozusagen einen Essentialismus auf, aber ich glaube, das ist bei der Kunst tatsächlich gegeben, weil viele Künstlerinnen und Künstler nehmen ihnen den Pinsel weg, nehmen ihnen das Schreibgerät weg, nehmen ihnen sonst was weg, und die gehen daran mehr kaputt, als wenn du ihnen weitgehend ja, Ernährungsmöglichkeiten oder sowas einschränkst. Also du kannst sie ruhig reich machen, aber du nimmst ihnen die Möglichkeit, Kunst zu machen, und die gehen daran kaputt, weil die nicht anders können, weil die das als Ausdruck brauchen. Und ich glaube nicht, dass das gewisse Menschen sind. Ich glaube, letztendlich sind das alle, weil alle nämlich auch Kunst konsumieren können, und eine Welt ohne Kunst findet ja gar nicht statt. Und das ist dann erstmal relativ egal, ob man dann eine relativ triviale Kunstform nimmt, wie meinetwegen gute Zeiten, schlechte Zeiten, wo trotzdem Leute davor sitzen und sich die Augen ausheulen, weil das eine unmittelbare Wirkung hat. Und diese unmittelbare Wirkung kann man dann wiederum, und jetzt komme ich zu dem Punkt, die kann man dann wiederum steuern, die kann man dann wiederum beherrschen. Und gleichzeitig beherrscht man sie aber nicht in der Totale. Was ich meine ist, eine Parole versucht, die ultimative Affektkontrolle gleichzeitig zu erreichen, indem sie sagt, Kapitalismus böse, du machen Kapitalismus kaputt, damit böse weg. So, das kann man auch einem Dreijährigen erklären. Das ist aber die klassische Parole. Politische Theorie funktioniert dann natürlich viel weiter, kommt aber letztendlich an eine ähnliche Stelle, wo auch die Kunst durchaus zu einer Frage nämlich kommt, wie jetzt eigentlich weiter, wann kommt die Revolution, wie besiegen wir den Kapitalismus etc. Und dann hat die Kunst aber plötzlich ganz andere Ausdrucksmethoden. Das kann durchaus sein, ein recht, fast sogar schon konventionelle Liebesgeschichte, die einen trotzdem so fertig macht, dass man mitgeht. Das kann zum Beispiel sein Science-Fiction und Fantasy-Sachen, die ganz oft leider geschmäht werden und die in vielfacher Hinsicht sehr gut sind und gerade in den USA für viele Leute sozusagen letzter Rückzugsort. Das ganze Utopische, alles was an utopischen Sachen formuliert worden ist, ist fast in der Kunst formuliert worden. Es gibt keine utopische Theorie. Und die paar Leute, die es versucht haben, können leider keine Theorie. Aber Kunst hat also diese ganzen Ausdrucksformen darüber hinaus. Deswegen finde ich nicht, dass du sagen kannst, es geht immer sozusagen ins Aufgeweichte, ins Nicht-Richtige, ins Nicht-Konkrete, sondern es geht über das Konkrete hinaus. Das ist was anderes.
Ich würde da gerne unseren allseits immer wieder gern zitierten Dietmar Dahl zitieren, der nämlich in einem Aufsatz Mädchen Schönschriftaufgabe 100 Gedanken seinen Protagonisten sagen lässt, also wir können es nicht Dietmar Dahl in den Mund legen, es liegt einem Protagonisten in den Mund, und der sagt, die meisten Dinge funktionieren viel besser, wenn sie keine Kunst sind. Politik zum Beispiel oder wissenschaftlich bildgebende Verfahren. Es macht aber natürlich einen starken Punkt auf, ne? Und das ist ja auch in den Statements von Fels immer wieder gekommen, funktioniert Politik vielleicht besser ohne Kunst? Ist jetzt eine sehr ketzerische Frage, die überhaupt nicht meinem...
ja. Nee, ich glaube, es täte der Politik ganz gut, wenn sie irgendwie sich tendenziell ein bisschen mehr der Kunst öffnen würde. Das heißt ja jetzt nicht, dass Politik Kunst werden muss oder andersrum oder sonst was, aber dass man sich irgendwie quasi diesen großen Schnittbereichen und den Bereichen, wo es ineinander greift, einfach öffnet, ist, glaube ich, wäre von meinem Begriff ein wichtiger Punkt.
Woran liegt denn das? Also Jörg, du hast gesagt, die Kunst ist eine todernste Angelegenheit für die Künstlerinnen und Künstler und oft auch für viele andere. Wird aber von vielen Linken nicht ernst genommen im eigentlichen Sinne des Wortes. Also habt ihr eine, wie erklärt ihr euch das?
Es gibt so ein Problem bei der Linken, das ist aber jetzt generell ein Problem auch im Politischen, dass halt die Werke der Klassikerinnen und Klassiker nicht mehr unbedingt gelesen werden und so weiter und so fort, sondern dass man sich so ein bisschen im Aktivismus leerläuft und sagt, ich will alles nochmal machen, nämlich auch alle Fehler. Das Blöde ist, man muss dann wirklich nochmal alle Fehler wiederholen, und was schade ist, es müssen doch noch so viele Fehler gemacht werden, bevor es richtig ist. Das ist problematisch, und das ist genauso dann in diesem Bereich, weil das ist mir gerade eingefallen, Rosa Luxemburg, Karl Marx, natürlich sogar Stalin, glaube ich, gibt es kunsttheoretische Aufsätze. Bei Stalin, das lassen wir jetzt mal beiseite. Aber weil da ist ja nicht unklar, oder da ist ja unklar, wer es geschrieben hat. Aber die Sache ist, die haben alle sich durchaus mit Kunst auseinandergesetzt. Und nicht nur die Kaderkommunistinnen und Kaderkommunisten, sondern es gibt unglaublich viel anarchistische Kunsttheorie. Es gibt unglaublich viel trotzkistische, sonst was, feministische Kunsttheorie etc. Das ist aber alles so ein bisschen beiseite geschoben worden für einen etwas diffusen, heillosen Aktivismus und eben komischerweise, das finde ich ganz interessant, das hört man ja selbst dann in feministischen Debatten, für den harten Politikbegriff. Und das wäre schon fast was Fallisches, was ich jetzt nicht den Feministinnen unterstellen möchte, aber da drin ist so eine Idee von harte Begriffe, mit denen hart umzugehen. Wenn man sich Begriffsgeschichten anguckt, ist das ja auch nicht so, dass die Begriffe sich nicht in ihrer Bedeutung und auch in der Art, wie sie gelesen werden, geändert haben. Also, ich finde es schwierig.
Um mal so eine sehr provokante These aus dem aufzugreifen, was wir vorhin gehört haben, da wurde ja unter Umständen, unter anderem auch gesagt, auch die subversivste Kunst kann Gesellschaften nicht verändern. Von Ihnen eine sehr steile Aussage erstmal. Bis jetzt klang es ja immer alles eher in die andere Richtung. Ich stelle das jetzt mal so in den Raum. Philipp, was würdest du dazu sagen?
Jein, würde ich sagen. Also, was verstehe ich jetzt unter, kann die Gesellschaft verändern? Wenn ich jetzt einen revolutionären Umsturz darunter verstehe, wird sich wahrscheinlich die Kunst genauso wenig schwer tun, den herbeizuführen, wie marginalisierte linke Politik gerade. Also da stehen die beiden Felder, wenn man sie denn trennen möchte, glaube ich, sich in nicht sonderlich viel nach.
Mist. Ich würde sagen, wir spielen noch mal ganz kurz ein bisschen Musik und wenden uns, gehen noch mal gleich genauer darauf ein.
Genau, dann spielen wir jetzt Astrid's Rogue von Marie Lecure. Thank you.
Bis jetzt ging es ja eigentlich nur darum, was kann Kunst, was Politik nicht kann. Eine andere interessante Frage wäre ja auch, was kann Politik, was Kunst nicht kann. Und ich denke da so ein bisschen daran, zum Beispiel Schlagworte wie Organisierung von Widerstand, also ganz konkrete Strategien zu entwerfen, wie man sich politische Veränderungen vorstellt. Und dann nicht nur die Vorstellung, weil ich glaube, das ist auch in der Kunst möglich, aber diese zu realisieren und umzusetzen, greift da die Trennung von Politik und Kunst oder muss man es auch da nicht trennen? Kann man das auch da zusammendenken? Muss man es auch da zusammendenken?
Nee, ich würde denken, was Politik vielleicht erstmal besser kann als Kunst, ist gesellschaftliche Mehrheiten organisieren für bestimmte Anliegen. Und dann, ab dem Moment, fließt es aber für meine Begriffe auch wieder zusammen. Und inwieweit kann, oder gibt es sicherlich auch Möglichkeiten, inwieweit Kunst dazu beitragen kann. Aber ich glaube, das ist erstmal das Organisatorische vielleicht da drin, was Politik, erstmal wo Politik routinierter drin ist als Kunst.
Du würdest der Kunst aber nicht grundsätzlich absprechen.
Nee, ich glaube, die Kunst kann halt irgendwie bestimmte Affekte erzeugen, die vielleicht dem letzten Endes auch wieder zuträglich sind. Aber ich weiß nicht, inwieweit. Zumindest fallen mir jetzt gerade nicht die Beispiele ein, wo Kunst tatsächlich so aktiv daran beteiligt ist, gesellschaftliche Mehrheiten und Spannungsverhältnisse zu organisieren. Aber vielleicht ist das auch Quatsch, weiß ich nicht.
Jörg, könntest du dieser Frage oder dieser Aussage was abgewinnen?
Also ich glaube, das Problem von Künstlerinnen ganz allgemein ist, also alle Gender, das Problem ist, die halten es nicht lange in Organisationen aus. Die organisieren sich schon, es gibt immer wieder, sei es nur in Ensembles, sei es irgendwelche Politgruppen auch, tatsächlich künstlerische Politgruppen und so weiter. Aber die halten es im Regelfall nicht lang darin aus und das zerfällt wieder oder sie ziehen sich mehr raus und so weiter und so fort, weil sie irgendwie anders arbeiten wollen können. Richtige Kunst ist auch eine ganz riesige Menge Aufgegebenes. Das darf man nicht vergessen. Also es gibt immer ganz viel, was sie da nicht weitermachen können oder sowas. Oder an der Stelle können sie nicht weitermachen aus irgendwelchen Gründen. Und dann fallen sie halt raus und so fallen sie natürlich auch aus gewissen Organisationsprozessen raus beziehungsweise engagieren sich dort dann nicht als Künstlerinnen und Künstler. Nehmen wir das Beispiel Spanischer Bürgerkrieg, da sind auch ganz viele dahingegangen, um einfach an der Front zu kämpfen und das nicht als Künstler. Die haben das nicht mal unbedingt künstlerisch verwertet. Aber ich glaube auch, dass im Konkreten natürlich klassische politische Handlung wesentlich mehr erreichen kann als Kunst anfangs. Ich glaube aber, dass inzwischen man der ganzen dadaistischen Bewegung von 14 bis, was weiß ich, bis in die 30er Jahre, bis dann Dada vorbei war, ganz schön viel pazifistische Impulse verdanken kann. Und ich glaube, das rettet auch bis heute noch Seelen aus dem Feuer.
Das ist ein schönes Schlusswort, wo es eigentlich überhaupt noch keinen Schluss gibt, weil ich das Gefühl habe, dass wir gerade angefangen haben. Vielleicht wird es einfach in der nächsten Sendung eine Fortsetzung von diesem Thema geben. Es scheint wahnsinnig viel dazu geben, worüber man sprechen könnte. Ja, wir werden sehen. Also, was mich interessieren würde, wäre zum Beispiel auch, wie sieht das international aus? Also, wir haben ja jetzt nur über den deutschen Rahmen. Oder, nee, stimmt gar nicht, wir haben auch über Spanien. Whatever. Die Zeit läuft aus. Wir danken nochmal unseren Gästen Jörg Sundermeier und Philipp Wix, dass sie hier waren. Wir danken außerdem Sina, dass sie die Technik gemacht hat und natürlich dem Studio Ansage dafür, dass wir hier wieder aufzeichnen durften. Und die Zeit ist um und einen wunderschönen Tag noch.